Stellen Sie sich vor, Sie werden ins Büro Ihres Chefs gebeten. Es klingt nach einem neuen Projekt oder einem wichtigen Gespräch. Und dann liegt plötzlich ein Dokument vor Ihnen. Der viel berüchtigte Aufhebungsvertrag. In Sekunden verändert sich alles. Unsicherheit, Druck, vielleicht auch Schock machen sich breit. Und genau in diesem Moment passieren häufig Fehler. Viele unterschreiben vorschnell, aus Überraschung, aus Überforderung oder weil der Druck einfach mega groß ist. Und genau das kann schwerwiegende Folgen haben. Und damit Ihnen das nicht passiert, habe ich, wie letzte Woche schon versprochen, heute eine erfahrene Arbeitsrechtlerin eingeladen. Herzlich willkommen, liebe Esther Remberg-Schimpf. Es freut mich sehr, dass du zugesagt hast und wir uns heute zu diesem wichtigen Thema austauschen können. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich.
Ja, ich bin mal gespannt, was wir so heute zustande bringen. Und Esther Remberg-Schimpf hat ihre Kanzlei in Frechen und wie so oft, es wird sie nicht überraschen, haben wir uns über einen meiner Posts auf LinkedIn kennengelernt. Sie hat kommentiert und voilà, hier ist sie schon. Ja, starten wir mit einem Basisthema. Aufhebungsvertrag, Kündigung. Was ist so der Unterschied und was ist vielleicht, gibt es auch einen Unterschied in der Bedeutung für Führungskräfte 50+?
Also ich fange erstmal mit den Gemeinsamkeiten an. Das ist wahrscheinlich allen klar. Beide beenden ein Arbeitsverhältnis. Die Folgen der Beendigung sind jedoch ungleich komplizierter. Die Kündigung kann vom Arbeitsgericht auf Rechtmäßigkeit überprüft werden. Dagegen kann man sich wehren. Oft hat man gute Chancen, eine für beide Seiten etwas verträglichere Lösung zu finden. Viele Menschen haben zwar Angst, vor Gericht zu gehen, aber dennoch ist die Möglichkeit, eine Kündigung angreifen zu können, für viele eine Möglichkeit, diesen Trennungsprozess auch verarbeiten zu können. Ja. Aufhebungsvertrag, jedenfalls wenn keine Kündigung vorangegangen ist, ist, wenn er von beiden Seiten unterschrieben wurde, sofort endgültig. Wenn man sich nach der Unterzeichnung eines Aufhebungsvertrags denkt, Mensch, da habe ich doch zu schnell gehandelt oder ach, ich habe jetzt völlig vergessen, das Thema Urlaub noch anzusprechen oder das Thema Bonus noch anzusprechen, über die Regelung des unterschriebenen Aufhebungsvertrags kommt man nicht mehr weg. Ich habe zu Beginn meiner Tätigkeit als junge Anwältin mehrfach versucht, für Mandanten unterschriebene Aufhebungsverträge vor Gericht anzufechten. Insbesondere wegen der Drucksituation, in der die Mandanten waren, als sie unterschrieben haben. Und da sind die Gerichte knallhart. Also eine Anfechtung wegen Drohung in dem Fall durchzubekommen, ist im Fall des Aufhebungsvertrags so gut wie unmöglich. Ich bin auch in beiden Verfahren gescheitert. Kann das auch Mandanten mittlerweile nicht mehr empfehlen, weil die Gerichte ganz trocken sagen, es ist niemand gezwungen, in so einer Situation zu unterschreiben. Wenn man unterschreibt, ist man es, platt gesagt, selber schuld. Ja. Und das ist bitter für diejenigen, die im besten Wissen und Gewissen unterschreiben und denken, ja, das wird schon so richtig sein, wenn mein Arbeitgeber mir das so sagt oder so hinlegt.
Das ist so mega wichtig. Weißt du, du hast das jetzt so ruhig und locker gesagt, aber das hat ja solche Auswirkungen. Das ist so wichtig und vor allen Dingen, was wir ja alle nicht vergessen dürfen, keiner kann sich dem entziehen. Die Emotionen sind ja hoch. Ja, also selbst wenn man darauf vorbereitet ist, ist in dieser Situation, man weiß ja, man macht jetzt etwas oder bekommt etwas vorgelegt, das Endgültigkeit hat. Auch wenn es möglicherweise sogar erst in 12 oder 18 Monaten sein wird, was auch immer dann letztendlich verhandelt wird. Aber dieser Vertrag bedeutet, dass ich in diesem Unternehmen nicht mehr tätig sein werde. Meine tägliche Basis fällt weg. Und je besser, also wenn man es wirklich weiß und sich darauf vorbereiten kann, umso besser. Wir werden ja auch einiges gleich noch besprechen, damit man sich, also ich sag mal, zumindest so vorbereiten kann, dass man das Richtige macht und nicht gleich unterschreibt. Ja. Und das, glaube ich, das ist total wichtig. Und das möchte ich als wichtigen Appell gleich an alle mitgeben. Bitte hören Sie gut zu und unterschreiben Sie niemals sofort. Nehmen Sie es mit. So, und da sind wir nämlich auch bei der Sache, die mir ja bei dir so gut gefallen hat. Du hast ja gleich kommentiert ausführlich und hast auch gesagt, diese typischen Fehler, die man machen kann und diese Reaktion. Und warum nicht einen Satz vorbereiten, so profan es klingt, ihn im, weiß ich nicht, Portemonnaie mitzuhaben, im Handy.
In der verschlossenen Schreibtischschublade irgendwo,
genau,
dass wie auch, man Zugriff drauf hat, genau, wenn es ernst wird.
Ja, genau, dass man ihn sagen kann. Genau, sag nochmal was zu diesem Satz, bitte.
Also es sind drei Sätze eigentlich.
Mhm.
Ich hatte vorgeschlagen, dass man sagt, vielen Dank, ich nehme das jetzt so mal mit und werde mir juristischen Rat einholen. Ich melde mich wieder bei Ihnen.
Mhm.
Du sagst zu Recht, das kommt so profan daher, aber dieser Satz hat ganz, ganz konkrete Funktionen. Du sprachst die emotionale Komponente an. Die ist ja immens. Man sitzt als Arbeitnehmender in so einer Situation, wenn man Glück hat, nur vor seinem Personaler oder seinem Vorgesetzten. Wenn man Pech hat, in einem größeren Unternehmen sitzt vielleicht jemand vom Vorstand da, jemand von der Personalabteilung und jemand vom Betriebsrat.
Mhm.
Dann sitzt man allein vor drei Personen wie vor einem Tribunal, fühlt sich klein wie das Kaninchen vor der Schlange, gelähmt vor Angst, vor Schreck und ist erstmal komplett handlungsunfähig. Bevor man sich zu Reaktionen hinreißen lässt, die man nachher bereut, und ich rede jetzt nicht von der konkreten Unterzeichnung des Aufhebungsvertrags, sondern von der Flucht in den Angriff, dass man, ich sage jetzt flapsig, frech wird, dass man anfängt, klar, mit dem Chef zu diskutieren. An der Stelle ist kein Raum für Diskussionen. Wir sind uns einig, wenn ein Aufhebungsvertrag vorgelegt wird, ist die Entscheidung im Unternehmen bereits gefallen.
Mhm.
Da macht es wenig Sinn, noch über die Gründe zu diskutieren. Das ist nicht die richtige Stelle für Diskussionen. Es macht auch keinen Sinn, in Tränen auszubrechen. Es ist mir völlig klar, dass für manche Menschen diese konkrete Situation sich anfühlt, als würde man unmittelbar vor dem Abgrund stehen.
Ja, ist
und
es
dass
auch
einem
so
da die Nerven durchgehen, liegt nahe. In der Situation sollte man Atemtechniken parat haben.
Das ist aber nicht möglich.
Es ist kein Witz.
Ich weiß, aber
das
trotzdem.
Das Minimum ist zu zählen 21, 22. Erstmal sacken lassen, erstmal tief durchatmen, um dem System wieder die Chance zu geben, zu funktionieren. Denn man funktioniert in dem Moment nicht, das ist völlig klar. Wenn man, ich habe eine ganze Reihe von Atemtechnik-Tipps, wenn man länger braucht, dann es gibt die Quadrattechnik, 4 Zähler einatmen, 4 Zähler halten, 4 Zähler ausatmen, 4 Zähler halten. Das ist die Marine-Technik, die amerikanischen Soldaten 10 Minuten vor einem Einsatz machen, um sich energetisch so zu positionieren, dass das ganze System parat ist. Jetzt reden wir ja gerade nicht von Angriff, sondern eher von das Nervensystem wieder beruhigen und runterfahren. Dann wäre ein ganz einfacher Tipp 3, 4, 5. 3 einatmen, 4 halten, 5 ausatmen. Das macht man 2, 3, 4 Mal. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Gegenüber in der Zeit weiterredet, die Gründe liefert, warum man sich für die Trennung entschieden hat. Da würde ich ganz ehrlich sagen, stellen Sie auf Durchzug, machen Sie Ihre Atemübung und versuchen Sie sich so zu setteln, dass Sie wieder handlungsfähig sind.
Mhm.
Gar nicht reagieren auf das, was Ihnen da vorgehalten wird.
Genau, also das ist, glaube ich, das
was
Wichtigste.
Passieren kann, ist, Ihnen werden konkrete Fragen gestellt.
Mhm.
Und dann kann man immer noch sagen, es tut mir leid, auf diese Fragen kann ich gerade nicht antworten. Ein weiterer Notnagel.
Ja, genau. Also wirklich diese Ruhe zu bewahren. Also wenn man überrascht wird, ist das schwierig. Deshalb sprechen wir darüber, um sich dieses, wie soll ich das sagen, Notfallset vor Augen zu halten und vielleicht einfach mal zu üben. Die meisten haben ja ein Gefühl dafür, wenn sich etwas da im Hintergrund tut, man nicht mehr eingeladen wird zu Meetings, Informationen nicht mehr bekommt, was auch immer. Da gibt es ja so viele Dinge, die passieren, um dann schon mal so in ein Gespräch möglicherweise so reinzugehen und dann eben genau so zu reagieren und gar nicht sich auf Diskussionen einlässt, sondern diesen Satz sagt, so wie du es gesagt hast, oder diese Sätze, und dann geht.
Genau.
Jetzt haben wir diesen...
Die Papiere nehmen, wenn man viel Stil hat und sich dem gewachsen fühlt, durchaus auch noch dem Gegenüber die Hand geben. Also gerade für Führungskräfte ist das ein Signal, an die Gegenseite, ich bin durchaus Herr der Lage. Ich kann das jetzt. Ich bin nicht glücklich mit der Situation, aber ich raste nicht aus. Ich mache keine Vorwürfe. Ich werde nicht emotional. Ich trage es im eigentlichen Sinne mit Fassung.
Ja, wenn das geht, ist es gut. Also ich sag mal an unsere ZuhörerInnen gerichtet, ich verstehe sehr wohl, wenn das nicht funktioniert. Wenn sie es können, ich sag mal Respekt, Chapeau, das ist dann wunderbar. Aber viele, denke ich, werden das nicht. Und deshalb sprechen wir darüber, damit sie dieses Notfallset haben. Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter. Die rechtlichen Aspekte. Wenn wir jetzt auf den Aufhebungsvertrag, Aufhebungsvereinbarung, wie wir es auch immer nennen wollen, eingehen, gibt es ja bestimmte Risiken, Fallstricke und so weiter, die man ja beachten kann, wenn man hinterher sich dieses Dokument nochmal anschaut oder natürlich auch, wenn man in diesem Gespräch ist.
Also das Wichtigste ist, was ich zu Anfang gesagt habe, wenn der Aufhebungsvertrag von beiden Seiten unterschrieben ist, ist er endgültig. Man muss also, sollte man wirklich am Ende des Tages unterschreiben, sicherstellen, dass alles, was geregelt ist, genau so geregelt ist, wie man das auch ja im übertragenen Sinne unterschreiben könnte. Dass man darauf geachtet hat, sind Urlaubsabgeltungsansprüche, Überstundenausgleichsansprüche berücksichtigt. Was ist mit meinen Bonusansprüchen? Bin ich freigestellt? Bin ich widerruflich freigestellt oder unwiderruflich freigestellt? Muss ich da nochmal hin oder darf ich zu Hause bleiben? Darf ich zu Hause bleiben und muss auch nicht mehr damit rechnen, wieder reingerufen zu werden? Das sind ja alles Punkte, die in einem Aufhebungsvertrag geregelt werden. Jeder einzelne davon ist wichtig. Nicht nur für Führungskräfte, welches Zeugnis vereinbaren wir? Man kann sich in dem Aufhebungsvertrag schon auf die Zeugnisnote einigen.
Absolut.
Man kann als Anlage zum Aufhebungsvertrag sogar schon den Zeugnisentwurf nehmen, damit überhaupt keine Diskussionen auftauchen, wie das Zeugnis auszusehen hat. Ja. Also der Aufhebungsvertrag bietet eigentlich eine Fülle von Möglichkeiten, bestmöglich auseinanderzugehen, die man nutzen sollte. Und ein vorschnelles Unterzeichnen führt dazu, dass man sich dieser Möglichkeiten beraubt. Also es ist ein Instrument, was man nutzen kann, um bestmöglich aus der Sache rauszukommen.
Vielleicht darf ich gerade eins noch sagen, weil das Zeugnis, das ist ja auch etwas, was ganz oft dann zu ganz vielen Diskussionen noch führt. Deshalb ist es wichtig, das jetzt auch mal so klar auszusprechen. Man kann es eben gleich auch mit anfügen und sagen, das ist das Zeugnis, was auch ausgestellt wird und dann erst unterschreibe.
Genau. Also gerade bei langen Auslauffristen macht es natürlich Sinn, wenn es vorher ein Zwischenzeugnis gibt. In dem Fall würde ich sagen, dass der Entwurf des Zwischenzeugnisses angefügt wird und in dem Aufhebungsvertrag steht, dass die Person bei Beendigung ein auf das Beendigungsdatum ausgestellte Schlusszeugnis erhält, das dem Zwischenzeugnis von der Note und so weiter entspricht. Dann werden halt nur die Zeitformen im Text geändert. Und im Übrigen sieht das Endzeugnis dann genauso aus wie der Entwurf des Zwischenzeugnisses, der dem Aufhebungsvertrag beigefügt ist.
Genau.
Die Königslösung.
Ja, aber das kann man ja schon vereinbaren. Deshalb ist es ja so wichtig, sich darauf vorzubereiten, auf das Gespräch. Und das passiert ja auch regelmäßig. Also ich sage mal, in Konzernen können auch die negativen Dinge passieren, das ist schon klar. Aber die sind ja meistens darauf vorbereitet, die wissen, wie diese Abläufe sind, die Prozesse sind. Und da läuft es, wenn man das jetzt so sagen darf, etwas fairer ab. Vom Prozess her zumindest, der Umgang jetzt nicht zwangsläufig, aber der Prozess, also sie wissen letztendlich ja, worum es geht. Es gibt natürlich die ganz schlimmen Sachen, wo man versucht, jemanden wirklich mit großem Druck rauszubringen, mit ganz viel Negativität, das wissen wir auch. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass es dann vernünftig funktioniert. Und dann ist es wichtig, das mit reinzunehmen. Genau, also ich kenne diese Dinge ja auch. Ich habe die ja auch mit verhandelt, leider. Ja. aus meiner Bereichsleitersicht, genau. Ja.
Falls sich die Zuhörer und Zuhörerinnen fragen, warum das so wichtig ist und warum ein Aufhebungsvertrag so wasserdicht ist am Ende. In aller Regel enthalten diese Verträge ja Erledigungsklauseln, so nennen wir Juristen die. Also es steht irgendein Satz in dem Vertrag mit Abschluss dieses Vergleichs oder mit dieses Vertrags oder mit Erfüllung dieses Vertrags sind alle wechselseitigen wirtschaftlichen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis erledigt. So würde das auch in einem gerichtlichen Vergleich stehen. Das heißt, man hat genau auf das Anspruch, was in dem Vertrag steht und nichts mehr. Also ein Nachverhandeln ist dann damit auch ganz offiziell ausgeschlossen.
Genau. Genau, das steht auf jeden Fall mit drin und deshalb ist es gut, dass du es jetzt hier wirklich noch mit dazu nimmst. Wir haben die Dinge jetzt schon zum Teil schon angesprochen, aber Vorbereitung und Verhandlungsspielräume. Das ist, glaube ich, auch noch etwas, was ganz wichtig ist, wo man sich klar darüber werden muss, was überhaupt möglich ist. Manche denken dann plötzlich, dass sie auch horrende Summen verhandeln können. Kann in dem einen oder anderen Fall so sein, aber es gibt ja doch klare Regeln dafür.
Ja, es geistert aus irgendwelchen Gründen in der Bevölkerung die Auffassung, man hätte bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses auf jeden Fall Anspruch auf eine Abfindung. Dass eine Abfindung gezahlt wird, ist rechtlich gesehen eher die Seltenheit. Dass ein Anspruch auf eine Abfindung besteht, ist die Ausnahme. Wenn es in einem Tarifvertrag so geregelt ist, wenn es in einem Sozialplan so geregelt ist, dann kann das schon mal sein. Wenn ein Gericht die Zahlung einer Abfindung ausspricht, kann das auch sein. Aber der Normalfall ist, dass Abfindungen von Arbeitgebern dann gezahlt werden und je nach Dringlichkeit variiert dann auch die Höhe, je höher das Bedürfnis des Arbeitgebers ist, dieses Arbeitsverhältnis zu beendigen und je geringer die Chancen, das im Wege einer einfachen Kündigung durchzukriegen. Das heißt, der Arbeitgeber kauft sich im Grunde durch die Abfindung frei. Dadurch hat der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin natürlich auch einen gewissen Spielraum. Und auch das ist ein Grund, warum man den Aufhebungsvertrag, der einem vorgelegt wird, zunächst mal mitnehmen sollte und nicht unterschreiben sollte. Am Ende des Tages macht es natürlich sehr wohl Sinn zu erfahren, was sind die Gründe dafür, dass mein Unternehmen mich loswerden will. Wenn es einfach nur der Nasenfaktor ist, sage ich das jetzt einfach mal. Die Person ist unbequem geworden, die Person muss weg. Man will das auch nicht weiter verargumentieren. Spricht viel dafür, dass es weder betriebsbedingte Gründe gibt, noch verhaltensbedingte Gründe, die eine Kündigung wirklich wasserfest machen würden. Und an der Stelle lohnt sich dann, wenn ein erfahrener Fachanwalt, Fachanwältin für Arbeitsrecht dann in die Verhandlungen einsteigt, das rauskitzelt und dann sagt, ja, wenn das so ist, wenn das Unternehmen eigentlich überhaupt keinen Kündigungsgrund hat, dann wird es halt teuer, weil für den Arbeitnehmenden einfach so wahnsinnig viel dahinter steckt.
Genau. Ja, das ist ja meistens dann auch der Anlass, also ne, genau, also Sozialpläne, das ist das eine. Aber es geht mir jetzt mehr um diese Ausnahmesituation, wo man sich von jemandem trennt, wo man eigentlich rechtlich ansonsten gar keine Möglichkeit hat. Ne? Ja. Genau. Hast du Beispiele für falsches, richtiges Verhalten aus deiner Praxis, wo du sagen kannst, das ist einfach so gewesen, wie man es nicht machen sollte, dass du etwas weitergeben kannst?
Ja, ich habe just heute eine Anfrage bekommen. In der Situation hat jemand eine fristlose Kündigung vorgelegt bekommen, ist in Panik geraten und hat daraufhin sich auf einen Aufhebungsvertrag geeinigt.
Ja.
Ich kenne den Fall noch nicht gut, das ist gerade frisch reingekommen, aber das ist ganz offensichtlich in einer Stresssituation entstanden. Man hat sich überrumpeln lassen. Man war irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht ganz Herr seiner Sinne und steht jetzt vor den Scherben seines Daseins. Der Aufhebungsvertrag hat dazu geführt, dass eine Sperrzeit verhängt wurde. Das bedeutet für die betroffene Familie 3 Monate kein Einkommen. Und jetzt bereits in Monat 2 wird's richtig eng. Und das sind, ja, es kommt immer wieder vor. Es ist überhaupt nicht selten und das ist das Schlimme, weil man ist in einer Ausnahmesituation. Ich glaube, es ist das Reptiliengehirn, der älteste Teil unseres Gehirns, der dann vor dem Säbelzahntiger steht und nur die drei Reaktionen kennt: Angriff, Weglaufen oder Totstellen.
Ja, genau.
Und
ja, das ist so,
ja,
definitiv.
Das sind einfach extreme Situationen, in denen man sehr gut trainiert sein muss, um andere als diese drei Reaktionsmöglichkeiten parat zu haben.
Ja. Wenn du jetzt nochmal inhaltlich auf den Aufhebungsvertrag schaust, gibt es da noch etwas, wo du drauf eingehen möchtest oder kannst heute in unserer Folge, wo man drauf achten sollte oder vielleicht ein gewisser Handlungsspielraum besteht?
Also die Formulierung des Eingangs ist schon sehr wichtig, weil in der Regel, also die Folge Sperrzeit ist quasi zwangsläufig, wenn man, ich sage jetzt mal einfach so, einen Aufhebungsvertrag unterzeichnet, weil die Arbeitsämter gehalten sind, in dem Fall zu prüfen, wäre eine Kündigung, die alternativ ausgesprochen wurde, rechtmäßig. Damit, ich habe es in der Deutlichkeit noch nie erlebt, dass wirklich die Kündigung geprüft wurde. Faktisch wird die Sperrzeit verhängt und es wird einfach davon ausgegangen, dass derjenige, diejenige keinen wichtigen Grund hatte, diesen Aufhebungsvertrag zu unterzeichnen. In einem Aufhebungsvertrag sollte dennoch der Satz, das Arbeitsverhältnis wird aus betriebsbedingten Gründen zur Vermeidung einer ansonsten unumgänglichen Kündigung beendet.
Mhm.
Inhaltlich kann man im Prinzip alles regeln, was man auch im Arbeitsvertrag regelt. Das ist eigentlich die spiegelverkehrte Seite des Arbeitsvertrags.
Mhm.
Alles, was man im Arbeitsvertrag vereinbart hat, sollte man auch im Aufhebungsvertrag berücksichtigen. Und insofern kann man sich auch als Laie an seinem Arbeitsvertrag entlanghangeln und alle Punkte prüfen, haben wir das drin, haben wir das drin, haben wir das drin. Das ist so, bevor man sich juristische Unterstützung holt, schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt, um nichts zu vergessen.
Mhm. Ja, vielen Dank. Also ich kenne das ja auch. Ich habe, wie gesagt, ja auch einige solche Prozesse begleitet und auch natürlich jetzt bei meinen Kundinnen, wenn sie es erzählen, dann ist es meistens zwar allerdings schon vorbei, aber dann haben wir natürlich auch über die Inhalte und das Vorgehen gesprochen. Ganz klar. Ja, ich würde sagen, wir sollten das an der Stelle vielleicht einfach jetzt auch abschließen, denn da sind ja sehr, sehr viele Dinge gesagt worden, Anhaltspunkte gegeben worden von dir, dass wir da jetzt aus diesem Thema erstmal aussteigen können. Wie siehst du das?
Ja, ich würde gerne noch eine letzte Ergänzung geben zum Thema Sperrzeit. Der eine oder andere fragt sich vielleicht, ja, aber wenn das so heikel ist, wie mache ich das denn, dass keine Sperrzeit verhängt wird?
Mhm.
Und da gibt's eigentlich nur eine Best Practice. Naja, vielleicht zwei. Also die erste ist, die Abfindung ist so hoch, dass es schlichtweg egal ist, ob 3 Monate kein Gehalt fließt oder nicht.
Mhm.
Dann geht die Abfindung aber schon in eine Höhe. Da reden wir wirklich schon von Führungskräften. Und wenn alles gut läuft, hat diese Führungskraft dann schon die Aussicht auf die neue Stelle, sodass sowieso kein Arbeitslosengeld beantragt werden muss. Und das Ganze geht glatt durch. In allen anderen Fällen spricht viel dafür, dass der juristische Berater, die juristische Beraterin darauf drängen wird, zu sagen, wenn die Abfindung nicht diese Höhe erreicht, dass das abgefedert werden kann, dann gehen wir auf das Unternehmen zu und sagen, wir sind bereit, eine Einigung zu treffen, aber das Ganze kann nur über das Arbeitsgericht laufen, um die Sperrzeit zu verhindern. Den Fall hatte ich neulich und ich habe wirklich das Unternehmen dazu gebracht, die Kündigung aus betriebsbedingten Gründen, in Klammern, die komplett unwirksam gewesen wäre, Klammer zu, auszusprechen, damit wir dagegen klagen können und im Wege des gerichtlichen Vergleichs ohne Verhandlung im rein schriftlichen Verfahren genau den Inhalt des Aufhebungsvertrags unterzubringen, den die Parteien sich vorher überlegt haben. Das ist Das ist der sicherste Weg, Sperrzeit zu vermeiden. Dann spielt auch die Höhe der Abfindung keine Rolle. Aber das ist was man nicht alleine machen sollte. Da sollte man sich auf jeden Fall anwaltlich vertreten.
Ja, absolut. Man kann das ja auch ganz schlecht einschätzen. Und auch die Unternehmen werden sich nur in Ausnahmefällen darauf einlassen. Und das wird dann auch nur sein, wenn der Unternehmensjurist und dann auf deiner Seite ihr euch unterhalt auf dem Niveau und alles andere wird gar nicht funktionieren. Also das habe ich auch noch nie
überfordert mit so einem Vorgehen.
Genau.
Es funktioniert mit einer hervorragenden Rechtsabteilung, mit einer sehr, sehr gut geschulten Personalabteilung, aber meistens habe ich in der Tat dann auch die Rechtsanwaltskanzlei des Unternehmens am anderen Ende der Leitung.
Genau.
Das wird unter Kollegen im Zweifelsfall telefonisch kurz abgestimmt und dann geht das seinen Gang. Profis unter sich kriegen das dann unter Dach und Fach. Das hört sich für den Laien so wild an, oh Gott, dann muss ich ja vor Gericht gehen. Es fällt unter Formalie. Da kriegt der Mandant, die Mandantin gar nicht viel von mit. Natürlich schicke ich meinen Mandanten, meinen Mandantin die Unterlagen in Kopie oder per Mail als PDF. Die kriegen das mit, aber es muss keiner vor Gericht erscheinen. Es dauert nicht länger als ohne Gericht. Und wie gesagt, es ist der sichere Weg.
Ja, absolut. Und es ist vor allen Dingen so, man muss selber als Betroffener sich also nicht mehr damit auseinandersetzen. Und die Juristen an sich, die sind ja vollkommen unemotional in dem Thema. Die gehen die juristische Seite durch, können sich da absprechen, wissen auch ganz genau, was passiert und was, wann, wie entschieden wird und passiert.
Genau.
Und das kann man selber gar nicht mehr für sich lösen dann in der Situation. Insofern geht es nur über den Weg, absolut. Ja?
Das ist auch eine Chance, weil man nervlich und zeitlich da nicht gebunden ist. Man kann in der Zeit für sich sinnvollere Dinge tun. Entweder sich einfach erholen, sich was Gutes tun oder schon aktiv auf Jobsuche gehen, dich in Anspruch nehmen, sich unterstützen lassen und sich mit diesem ganzen rechtlichen Kram nicht selber plagen.
Ja, also es ist vor allen Dingen wieder was tun, was in die Zukunft weist.
Genau.
Und das andere kann verhandelt werden und dann hat man irgendwann hoffentlich dann die Grundlage, auf der man die nächsten Schritte eben auch gehen kann. Ja. Ja, dann sage ich vielen Dank für heute. Wer weiß, was wir noch so dann in Zukunft zusammen fabrizieren. Eins ist klar.
Herzlichen Dank.
Ja, klar, gerne. Also eins ist klar, wer in diesem Moment der Übergabe eines Aufhebungsvertrages einen kühlen Kopf bewahrt und die richtigen Schritte geht und kennt und dann geht, entscheidet nicht nur über das Ende seiner aktuellen Position, sondern eben auch über die Weichen für die weitere Karriere. Wir hoffen sehr, dass Sie für diesen Fall der Fälle ab jetzt wesentlich vorbereiteter sein werden. Liebe ZuhörerInnen, toll, dass Sie wieder dabei waren bei diesem wirklich besonderen und spannenden Thema. Und liebe Esther, natürlich dir herzlichen Dank, dass du dabei bist heute, dass du so viel ganz klar und ganz ruhig erzählt hast und weitergegeben hast.
War mir ein Vergnügen. Vielen Dank.
Sehr gerne. Ja, und wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns auf LinkedIn. In den Shownotes verlinke ich natürlich zum Profil von Esther Remberg-Schimpf und zu ihrer Website. Ich bin Martina Frahn und unterstütze Führungskräfte 50+ mit meinem System Restart 5, damit sie sich neu aufstellen, klug handeln und sichtbar sind, selbst im schwierigsten Moment. Wenn Sie sich darüber hinaus austauschen möchten, wie schnell Sie wieder durchstarten können, dann nutzen Sie die Terminbuchung in den Shownotes. Teilen Sie die Folge auch gerne mit anderen und abonnieren Sie den Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Also bis bald, wenn es wieder heißt, entspannter Jobwandel mit 50+.